Du nur bist mein Herr und mein Gott.
Halleluja, ich gebe Jesus Christus alle Ehre. Er ist wirklich der Grund, warum ich lebe. Es gibt nichts in meinem Leben, wo ich nicht Jesus zu verdanken habe. Ich habe vor mehr als 20 Jahren die Abzweigung genommen. Und die hat geheißen Reich Gottes. Jesus Christus. Und alles, was ich in den letzten mehr als 20 Jahren erlebt habe, ist wunderbar und ist Jesus Christus zu verdanken. Weil es heisst sogar im Wort Gottes, alles dient am Glaubenden zum Besten. Alles, was du erlebst, alles, was du mit Jesus Christus durchmachst oder von ihm empfängst, seine Segnungen, alles dient dir und am Reich Gottes zum Besten, wenn du im Glauben anpackst. Und ich kann sagen, über meine letzten 20 Jahre, es sind gewaltige Jahre gewesen. Und ich bin so ein glücklicher Mensch geworden durch die Kraft von Jesus Christus. Er hat mir ein Leben geschenkt. Und es ist ein Leben, das nicht nur für mich allein gelangt, es ist ein Leben, das in mir lebt, das ich weitergeben kann. Und so ist es auch bei dir. Und der Vater im Himmel hat dich reich, reich gesegnet. Möglicherweise bist du heute Morgen auch da und kennst Jesus Christus noch nicht persönlich. Man kann ihn ganz einfach kennenlernen, indem man ihn einlädt. Er hat eigentlich einen Gaststatus. Er drängt sich niemandem auf. Aber wenn man ihn einlädt und sagt, Vater im Himmel, oder sagt, Jesus Christus, ich möchte, dass du bei mir bist, dann kannst du ihn einladen. Und wo kannst du ihn einladen? In dein Herz. Weil dein Herz hat eine Kammer. Und diese Kammer, die hat nur eine Form, die reinpasst. Und das ist Jesus Christus. Und das ist wirklich interessant. Es gibt ja bei den Kinderspielen gibt's ja die Viereckli, wo man dann so Würfel und Züge und Sternli und Sachen muss reinwürgen. Und ich als Kind bin immer verzweifelt, oder? Weil ich als Klötzli in der Hand hatte und dann habe ich das Ding an mich reingewürgt und manchmal ist es sogar verklemmt. Aber es geht nur, wenn du das richtige Klötzli aufs richtige Loch tust. Und dann plupp fällt das rein. Und so ist auch in deinem Leben ein Ort vorbereitet, wo Gott will ausfüllen. Und dort, wo das passiert, dort kommst du in die Ruhe Gottes hinein. Halleluja. Und über die Ruhe wollen wir heute Morgen reden. Über die wollen wir reden und ich will, bevor wir reinsteigen in die Botschaft, ist eigentlich eine richtige Lehrbotschaft. Ich könnte jetzt eigentlich 2 Stunden lang über die Ruhe Gottes referieren. Das ist ein tiefes Thema. Aber wir wollen wirklich beten, dass Gott die Sache heute Morgen für dich persönlich auf den Punkt bringen kann. Egal was ich sage, ich bitte, dass Gott zu dir redet. Das sind doch die besten Predigten, wo der Prediger irgendetwas Wichtiges erzählt, aber Gott redet ganz etwas anderes zu dir und es kommt voll an. Nein, das ist nicht so. Ja, es ist ein Ort, wo du zur Ruhe kommst und du sollst auch während dieser Botschaft zur Ruhe kommen können. Und Geist Gottes soll zu dir reden. Sind ihr einverstanden? Machen wir uns eins, wenn wir zusammen etwas Grosses erleben heute. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart, die wir schon erfahren haben. Wir haben richtig gesehen, wie wir zur Ruhe gekommen sind vor dir in diesen wenigen Minuten. Wie wir von außerhalb einen Schritt hineingemacht haben in das Allerheiligste und unsere Seele bei dir können aufdanken, unser Geist mit dir verbündet ist und hat können fliessen. Vater, ich bitte dich für die wichtige Botschaft über die Ruhe Gottes, dass es eine übernatürliche Botschaft ist. Egal, was ich sage, was du redest, red du auf 2 Kanälen, sag du jeder Person für ihr Leben das, was sie heute Morgen muss hören. Ich vertraue dir, Heiliger Geist, wir lieben dich. Sag du willkommen. Amen. Wir sind jetzt ja in der Adventszeit und da werden ja viele Fester gefeiert und am Fest gibt es eigentlich immer 2 Kategorien von Menschen. Die, die bedienen und die sich bedienen lassen. Und ich weiss nicht, zu welcher Kategorie du gehörst, aber Donita hat mich heute Morgen klar zugewiesen einer Kategorie. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Status. Aber das ist ein universales Gesetz, kann man schon fast sagen, bedienen und bedienen lassen. Und es hat eine Geschichte gegeben mit Jesus Christus, wo genau dasselbe passiert ist. Es waren 2 Schwestern. Die eine hat geheißen Maria und die andere hat geheißen Martha. Und ich nehme an, die Schwestern haben es gut miteinander. Sicher werden sie ab und zu ein bisschen zankt haben, ein bisschen giftelt haben, ein bisschen eifersüchtig gewesen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das Schwestern gewesen, die sind gottesfürchtig gewesen. Sie haben ja noch einen Bruder gehabt, den Lazarus. Der hat ja eine ganz gewaltige Geschichte erlebt, die das wissen. Er ist von den Toten zu den Lebendigen zurückgekommen. Auf jeden Fall, die Schwester, die haben ein Fest gefeiert, die haben einen grossen Tag gehabt. Und ihr Gast war niemand anders als Jesus Christus. Hammer. Jesus Christus ist bei Maria und bei Martha zu Gast. Und Martha macht das einzig Richtige. Sie kümmert sich um den Gast. Sie ist in der Küche, sie rüstet, sie brötelt, sie backt, sie wäscht, sie vorbereitet und ist am Umfuhrwerken. Und plötzlich fällt ihr auf, hey, ich bin ja ganz alleine. Und dann ruft sie mal ihre Schwester, Maria, keinen Ton. Und sie macht sie weiter und dann denkt sie, also, sie müsste sie ja eigentlich merken, dass ich alleine in der Küche stehe. Sie müsste es doch eigentlich schnallen und wird innerlich langsam ein bisschen unruhig, schon fast ein bisschen giftig. Und sie ruft nochmal, Maria! Keine Antwort. Sie rüstet weiter, schneidet sich noch in den Finger rein, wie sie sich anfängt aufregen. Rührt das Handtuch weg, läuft in die Stube rein, geht zu Jesus und sagt, hey, könntest du nicht mal meiner Schwester sagen, dass sie mir helfen kommt? Und ich stelle mir vor, nachdem sie das gesagt hat, ist sie mega verschrocken. Weil die Situation, in die sie in die Stube reingekommen ist, war die totale Ruhe. Jesus war der Gast. Und zu Füßen von Jesus Christus sitzt Maria und hört Jesus Christus zu. Und in diese Idylle platzt die Martha rein und sagt, könntest du mal meiner Schwester sagen, dass sie mir helfen kann? Und Jesus' Antwort war, das steht übrigens im Lukas 10, 38. Jesus' Antwort war, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Und in dem Sinne hat er sie gelobt. Weil eben, es braucht ja Leute, die bedienen, oder? Also, von mir aus könnte man das so lassen. Es braucht Leute, die bedienen. Aber er sagt, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand nehmen. Und Maria hat sich für die Ruhe von Gott entschieden. Halleluja. Wenn ihr jetzt denkt, Martha ist die Böse, Maria ist die Gut, so ist es nicht. Wenn ihr es weiterlesen, gibt es noch mehr Geschichten über die beiden Frauen, findet es raus. Beide haben ihre Lektionen zu lernen. Aber heute hat uns Maria ein Beispiel gegeben, was das Wichtigste ist im Leben und wo der Segen von Gott ist. Nämlich in der Ruhe Gottes. Halleluja. Und unser Ziel ist es als Church, als ganze Kirche, Menschen sein, die bei Gott sind. Ist das nicht das Hammerziel? Dass wir Menschen sind, so verschieden wie wir sind, in verschiedenen Alter, verschiedenen Situationen, verschiedenen Nationalitäten, aber dass wir alle den gleichen Punkt haben, wo wir unsere Kraft und unseren Segen empfangen, unsere Liebe empfangen, nämlich bei Gott, bei Jesus Christus. Und für mich ist es genial, ich sehe euch natürlich alle schön frontal, sehe alle Köpfe und alle Augenstrahlen. Und ich stelle mir vor, jeder von euch verbringt Zeit mit Gott, die kostbare Zeit mit dem Vater. Und so verschieden wie ihr sind, und dürft gerne mal ein bisschen umschauen, getraut euch, schaut mal ein bisschen um. Und stellt euch vor, dein Nachbar verbringt Zeit mit Gott. In dem Mass, wie es Gott für ihn vorgesehen hat. Und stell dir vor, wie Gott ihn wird segnen in dem Sinne. Gell, getraut euch nicht umschauen, ist ihm schon klar. Wenn wir jetzt Kind wären, dann wäre es anders. Dann würden wir natürlich alle umschauen. Aber das ist okay, ihr kennt euch zum Teil ja, wisst ihr, wie ihr aussieht. Aber um was es mir geht, ist, dass du ein Bild bekommst, was passiert, wenn das Volk Gottes zur Ruhe kommt. Was passiert, wenn das Volk Gottes bei Gott ist und den Segen abholt. Und das ist unser grosses Ziel. Also das ist Gottes Ziel, das er uns verraten hat. Und wir wollen uns einsetzen, dass wir gemeinsam als Church da hinkommen. Und wie ich einleitend schon gesagt habe, es ist etwas, das dich auch etwas kostet. Gottes Segen Gottes Welt, die ganze Welt, die er geschaffen hat, funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Du musst etwas machen, damit etwas passiert. Das einfachste Beispiel ist Saat und Ernte. Du musst eines Tages dich aufmachen und den Samen säen gehen, wenn du später die Ernte reinholen willst. Einverstanden? Aber das, was aus dem Samen aus entsteht und aus dieser Arbeit, die du kannst, um den Samen aussehen, ist mit nichts zu vergleichen mit der Ernte, die du eines Tages empfängst. Also Gottes Reich, Gottes Wachstum, das Wachsen im Glauben, wenn du möchtest im Glauben wachsen, Jesus ähnlicher werden, hat damit zu tun, dass du etwas hineingibst, dass du etwas zu Gott gibst. Aber es ist zu vergleichen mit den zwei Brot und fünf Fisch, die der kleine Bub zu Jesus gebracht hat. Und aus dem bisschen Food hat Jesus Christus 5000 Männer plus unbestimmte Anzahl Frauen und Kinder versorgt. Aber jemand hat müssen die Fisch und das Brot zu Jesus bringen. Also es hat damit zu tun, dass du einen Schritt machst, dass du dich bewegst, Zahl Nummer 6, Zahl des Menschen, Zahl des Irdischen, du bist aufgefordert, einen Schritt zu machen. Aber in dem Schritt, den du machst, in dem Beispiel zum Beispiel, in Weissen Schimmel haben wir gesehen heute, das bedeutet, dass ich glaube, wir sind aufgefordert, zu wissen und uns zu entscheiden, dass wir Zeit mit Gott verbringen wollen. In dem Entscheid, in dem bisschen, wo wir Gott entgegenkommen, das ist unser Beitrag, wird der Segen Gottes freigesetzt und die Zeit, die du mit dem Vater verbringst, wird so kostbar und so wertvoll, dass es mit nichts mehr aufzuwiegen ist. Verstehst du das Prinzip? Gnade bedeutet nicht, dass wir nichts machen. Gnade bedeutet, dass wir das Richtige machen. Dass wir unsere bescheidene Kraft ins Richtige investieren, damit nachher Gottes Segen fliessen kann in unser Leben hinein. Und darum ist es so wichtig, dass jeder von uns sich ernsthaft mit dem befasst und Gott die Frage stellt: Vater im Himmel, wie viel Zeit, wie lang, oder du kannst es auch anders definieren, aber es sollte am Schluss eine Einheit rauskommen, eine messbare Einheit, die du auch kannst umsetzen kannst. Und zum Beispiel bei mir ist es, Gott möchte, dass ich jeden Tag eine Stunde mit ihm verbringe. Und er hat mir auch gesagt, wie ich die Zeit einteilen kann. Ich tue 20 Minuten im Wort Gottes lesen. Ich tue 20 Minuten beten. Und ich tue 20 Minuten studieren. Irgendein Buch lesen. Ich denke, das ist jetzt gar nichts. 3x20 Minuten. Wenn ich es schon nur sage, merke, dann kommst du nicht weit. Aber der Punkt ist der, erstens, es ist nicht ganz einfach, das einzuhalten. Besonders, wenn man einen 15-Stunden-Tag hat. Es ist wirklich heavy. Und das Zweite ist das, wenn ich es einhalte, wenn ich in die Einladung einsteige, die mir der Vater im Himmel gegeben hat, dann kommt das so eine Dynamik rüber und ich will gar nicht mehr raussteigen. Und der Einstieg, das hat Gott clever gemacht, die 3x20 Minuten ist für mich überschaubar. Da denke ich, das schaffe ich, sogar aus eigener Kraft. Und ich wage mich an. Und indem, dass ich mich anwage und anfange, das Wort Gottes studieren, fängt das dermaßen zu mir an reden, dass ich gar nicht mehr loslassen will und ich beschisse immer. Also, ich meine, ich sage gesetzlicher. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass ich eine Vorgabe habe, dass ich weiss, was möchte ich für ein Ziel erreichen. Weil sonst, wenn ich irgendwie ein bisschen viel zu tun habe oder wenn ich viel um die Ohren, dann sage ich, ja, nein, komm, ist jetzt schon gut. Weißt, Gott kennt mein Herz und ich bin ja das Gebet, oder? Mein Leben ist ja schon das Gebet. Muss ich mir jetzt nicht noch extra Zeit nehmen. Aber es ist so gewaltig, wenn ich das bisschen reingebe, was Gott mir gesagt hat, dann entsteht so ein Segen. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gib Gott die Hand. Streck deine Hand aus, damit er sich erfassen kann. Gib Gott deine 2, 3 Fischli, bring es rein und schau zu, wie er es vermehrt. Das ist das, was Gott von uns einfordert. Und für die einen, die denken jetzt, das ist so viel, ich schaffe das nie. Aber was daraus rauskommt, ist so gewaltig. Du bist wie ein Sämann, der eine Saat aussät. Und vielleicht musst du bei Regenwetter rausgehen, vielleicht musst du bei Wind rausgehen und denkst, oh nein, jetzt heute muss ich noch da das Feld säen. Aber ich sage dir, du wirst zuschauen, wie die Saat aufgeht und du wirst eine gewaltige Freude haben. Wir haben ein kleines Muster, das wir verfolgen zusammen, wie wir Zeit mit Gott verbringen können. Ich habe das letzte Mal ausgeführt. Es ist nicht so, dass du das so machen musst. Ich sage nur, wenn du Mühe hast, Zeit mit Gott zu verbringen, dann heb Demut und tu dich an etwas orientieren, das funktioniert. Bis du selber zum Fliegen kommst. Es ist eigentlich wie ein Segelflüger, der muss hochgezogen werden, oder? Mit dem Motorflüger. Ich halte mich nicht einmal selber an das. Ich habe letztes Jahr gedacht, die Woche, eigentlich sollte ich jetzt doch das auch mal probieren, oder? Aber ich mache es nicht. Weil Gott hat es mir anders gesagt. Und es funktioniert. Eben, ich habe 3x20 Minuten. Und da kommt natürlich alles, das kommt auch drin vor. Jeder Punkt ist abgedeckt. Aber ich habe nicht die Reihenfolge. Aber wenn du noch nicht im Groove drin bist, fange so an. Bis Gott dir deinen eigenen Groove zeigt. Und nachher fliege ich dem weiter. Erstens, wird ruhig von Gott. Zweitens, fang an, Gott Danke sagen. Drittens, lies sein Wort. Und viertens, bet für den Tag. Vier einfache Punkte. Das nochmal zur Repetition. Du kannst gerade gerne eine Folie weitergehen. Nie ist die Welt nervöser als heute. Aber das Coole ist, ich habe einen Text gefunden von 1958 und wenn ich am Schluss noch Zeit habe, hören Sie, dann lese ich den auch noch vor. Also jeder hat eigentlich schon mit dem gleichen Problem gekämpft wie mir. Aber es ist, wir müssen uns gar nichts vormachen. Die Welt war noch nie so nervös gewesen. Also ich kann am Computer hocken und irgendetwas schaffen. Und wenn ich mich nicht im Griff habe, oder, dann habe ich sicher 25 Mal Zeitung noch gelesen dann in einer Stunde. Einfach rasch klack, klack. Was läuft dort? Klack, klack. Was läuft dort? Was läuft dort? Es ist wirklich, das Ablenkungspotenzial ist brutal heute. Es ist nicht nur das, es ist nicht nur das Internet. Es ist auf jeder Ebene. Und vor allem der Wert von der Ruhe, einfach nichts machen, das wird dann auch als faul ausgelegt. Also ich bin zum Beispiel ja kränklich gewesen, so die letzten paar Wochen. Und ich musste mich wirklich zwingen und sagen, hey, wenn du jetzt irgendein Angestellter wärst, oder? Dann wirst du krank machen. Dann wirst du mal zwei Wochen krank feiern und ein Zeugnis holen und sagen, so ist es. Und das hat auch gestimmt. Aber ich muss mir selber einreden und muss drei Leute fragen. Ich sehe wirklich schlecht aus. Ich habe irgendwie den Bug drin. Und meine, ich muss immer umeinander stressen. Und ich glaube, das ist irgendwie typisch für den Menschen heutzutage. Es ist eine echte Kunst, Ruhe zu finden. Und vielleicht magst du dich als Kind erinnern, nein, ich muss es vielleicht anders sagen. Ich mag mich als Kind erinnern. Vielleicht ist es bei dir heute noch so. Vor dem Einschlafen, wenn es ganz, ganz still geworden ist, hat man manchmal etwas gehört. Oder besser gesagt, ich habe etwas gehört. Und das ist nämlich das Rauschen der Zeit. Kennt ihr das? Wer kennt das? Ah, ganz wenig. Ihr seid total in nervöse Gruppe. Nein. Das Rauschen der Zeit. Und Kinder kennen das auch nicht mehr. Kennen das nicht mehr. In den 70er Jahren hat es das noch gegeben. Das Rauschen der Zeit. Wenn alles ganz, ganz, ganz still wird, dann hörst du so ein Rauschen, oder? Das Rauschen der Zeit, das ist die ewige Zeit, die läuft. Mediziner sagen auch, es sei das Blut, das man hört. Aber das glaube ich jetzt nicht. Und mir ist das Letzte aufgefallen, eben auch in der vergangenen Woche, wo ich mir wirklich gesagt habe, verschärft muss ich die Ruhe finden. Und dann, wo es ganz, ganz still geworden ist, habe ich das Zeitrauschen wieder gehört. Ich wusste, das ist gut. Das ist gut. Meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal das Rauschen von der Zeit gehört? Wann bist du das letzte Mal so runtergefahren, dass du tatsächlich gehört hast, wie die Zeit fließt? Die wenigsten von uns werden das wahrscheinlich aktuell kennen. Aber du musst wissen, deine Seele schreit nach Ruhe. Deine Seele zappelt schon. Sie zappelt nach Ruhe. Und das Problem ist das. Es ist, wie wenn einer Kopfweh hat, ein bisschen Migräne, schnappt sich gerade eine Kopfweh-Tablette. Du hast so viele Möglichkeiten, um deine Seele vorübergehend zur Ruhe zu bringen. Und ich gehe jetzt gar nicht in den ganzen Katalog rein. Ich sage euch nur, was bei mir wirklich legendär ist. Wie schnell zappe ich auf die Medien und lese irgendetwas, das mir gar nichts bringt? Oder ja, versuche irgendwie mich zu beruhigen mit irgendetwas, aber es bringt gar nichts. Und ich weiss, es bringt nichts. Und ich lese nochmal einen Artikel und nochmal einen. Und was hat es sonst noch? Und die wechseln ja so schnell. Das ist jetzt ein Symptom. Ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich von sich selber. Also es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und es geht dann weiter. Es kann bis hin zu Sucht führen, Alkoholismus, Drogenkonsum etc. etc. Die Seele schreit nach Ruhe. Und ich garantiere dir, du hast deine Mittel gefunden, wie du so ein Placebo verabreichst in einer Seele. Stimmt's? Du hast hier dein Medizinschränkchen. Und immer wenn du ein bisschen Ruhe brauchst, nimmst du irgendeine Pille. Aber sie bringt dir gar nichts. Und im Grunde genommen weisst du es auch. Und Ruhe, echte Ruhe finden, ist nichts anderes als eine Begegnung mit Jesus Christus finden. Und das sagt, Jesus sagt in Matthäus, die haben dort offensichtlich schon den Stress gehabt, Matthäus 11. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Zieht euch in Movie rein, leset Zeitungen, geht in den Ausgang, tätschen euch zwei Whisky Cola hindern? Nein, eben nicht. Es heisst da, ich werde euch Ruhe geben. Jesus Christus will dir Ruhe geben und echte Ruhe ist immer eine Begegnung mit Gott. Amen. Sollen wir uns den Satz mal einprägen? Echte Ruhe ist immer eine Begegnung mit Gott. Echte Ruhe ist immer eine Begegnung mit Gott. Nein, echte Ruhe ist immer eine Begegnung mit Gott. Und schon sind deine Finger wieder irgendwo, die es nicht sein sollten. Echte Ruhe ist immer eine Begegnung mit Gott. Halleluja. Was ist denn Ruhe? Wie können wir denn jetzt die Ruhe Gottes vergleichen? Ich bin das gefragt worden. Von was redest du eigentlich? Was ist die Ruhe? Und mir ist ein Beispiel in den Sinn gekommen. Was ich unter Ruhe verstehe und wie ich es erlebe. Viele von uns waren auch schon auf einer Bergtour im Sommer. Und wir sind zum Beispiel mal mit dem Leitungsteam auf den Pilatus gelaufen. Aber ich habe es ihnen nicht gesagt, ich habe nur gesagt, nehmt die Wanderschuhe mit. Und dann aus dem Zug habe ich gesagt, schau auf den Berg, gehen wir, gell Matthias? Er lacht. Was war es? Der Rigi, noch schlimmer. Genau, siehst, ich habe es schon verdrängt. Auf den Berg gehen wir rauf. Und die haben es mir nicht geglaubt, aber es war ernst. Und wir sind dort durchgelaufen, es war der Hammer. Und du bist wirklich, also du bist wirklich, eigentlich, du bist eine Leiche, wenn du oben ankommst, oder? Das tut sich ein normaler Mensch gar nicht an. Und es ist extrem heiß. Aber wenn du auf so einer Bergtour bist und wenn du, und das Schlimme bei den Bergen ist ja, du siehst ein Hügel, du gehst auf das Hügel und dann siehst du das nächste Hügel. Also es ist eigentlich eine von der entmutigenderen Erfahrungen, so Bergsteiger ist wirklich etwas Toughs. Ich bin froh, haben sie Bändchen bauen. Du siehst es von oben. Aber wir sind gelaufen und haben gekämpft. Und da oben sind wir angekommen. Und dann kommt der Moment, wo es jeder Bergtour gibt. Wo du auf dem Gipfel bist, wo du hinsitzt und etwas Kühles trinkst. Und der Moment, wo das Wasser in deinem Mund ist und der Hals runterläuft, oder der Most, oder der saure Most, oder was auch immer du gerne hast, das ist der Moment, wo Ruhe reinkommt. Du weißt, du hast es geschafft. Es verlangt niemand mehr etwas von dir. Es ist der Moment der totalen Entspannung. Das Telefon kann nicht läuten, die E-Mail kann nicht rein, du bist auf dem Berg oben, nichts kann passieren und du trinkst dein wohlverdiente kühle Nass. Und das ist für mich die Ruhe Gottes. Zu vergleichen. Und so Ruhephase, so Ruhepause möchte Gott, hat Gott für dich vorbereitet, jeden Tag. Jeden Tag. Damit sage ich nicht, dass jeden Tag so eine krasse Bergtour ansteht, aber für die einen ist es so. Ist das Leben wirklich manchmal wie eine so eine krasse Bergtour. Übrigens, das Wort da, Ruhe, das heisst, das hat einen lustigen Namen auf Griechisch. Anapausis. Anapausis. Pausis. Wir sagen, ich gönne mir wieder mal eine Anapausis. Tschüss zusammen. Und schon bist du weg. Ich brauche jetzt eine Anapausis. Und Anapausis findest du bei Jesus. Und es bedeutet nichts anderes als tatsächlich, was das Wort schon heisst, eine Pause haben. Anapausis. Ruhe. Eine Pause haben. Eine Pause von allem, was dich belastet, wo du dich abmühst, alles, was auf dich reinprallt, jeder Stress, jeder Prüfungsstress, jede unbezahlte Rechnung, jeder ungelöste Konflikt, jede Sorge, jede alles. Du hast einfach eine Pause von deinem Stress, Glory. Anapausis. Und das ist das, was Jesus Christus für dich vorbereitet hat. Ruhe bedeutet, eine Begegnung mit Jesus Christus finden. Halleluja, Anapausis. Ruhe, und das habe ich da wirklich noch gestaunt. Ich hätte es eigentlich können wissen. Ich kenne ja die Bibel ein bisschen, aber ich habe es irgendwie verdrängt. Ruhe ist das Thema Nummer 1 in der Bibel. Wer hat das gedacht? Das ist wirklich, also niemand. Das ist krass. Und wir werden das jetzt anschauen im Hebräer 4. Werden wir das theologisch aufschlüsseln. Die Bibel hier haben, schlägt auf Hebräer 4. Im Grunde genommen könnt ihr, wenn ihr die heißen Kapitel studiert, könnt ihr schon den Schluss von Kapitel 3 nehmen und dann das ganze Kapitel 4. Es sind mega, mega spannende Zusammenhänge. Mega spannende Zusammenhänge. Ich werde einfach jetzt ein Herzstück rauspicken, weil wir ja keine Zeit haben. Nein, stimmt natürlich nicht. Wie es zu viel wäre sonst. Ich lese ab Vers 4. Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag. Nachdem Gott alles geschaffen hat, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Jetzt muss ich euch den Kontext erklären, wo das steht. Der Kontext von dem Hebräer 4 ist darin, dass das Volk Israel in Ägypten unter der Sklaverei war. Und Gott hat sie in eine Ruhe hineinführen. Er hat sie erlösen vom Hetzer, vom Stresser, vom Sklaventreiber. Aber das Volk Gottes hat sich nicht in die Ruhe hineinführen lassen. Er hat sie nicht in die Ruhe hineinführen lassen. Und der Grund war, denk mal scharf nach, sie haben, die die Bibel kennen, nicht glaubt, dass es Gott möglich ist oder dass ihnen möglich ist durch Gottes Hilfe, dass sie das verheißene Land, das Land Kanaan, können effektiv einnehmen und dass das zu ihrem Homeland wird. Sie haben ja dann Speer ausgeschickt, sind in der Wüste gewesen, haben das Land anschauen, das wunderschöne Land mit den riesen Rebstöcken, mit dem Food, Schlaraffenland schlechthin. Einziges Problem, es war besetzt von Feinden. Und sie haben dann ja Speer ausgeschickt, 12 haben sie ausgeschickt, 10 haben gesagt, Leute, vergessen Sie, wir gehen lieber wieder in die Sklaverei zurück, wir werden das nie schaffen, die Ruhe werden wir nie überkommen, ich gehe lieber wieder zurück in Stress, da weiss ich, was ich kann. Und 2 haben gesagt, aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und aus dem Ungehorsam raus, und das ist jetzt eben ganz interessant, die Ruhe Gottes, und das Wort Ungehorsam, das kommt da ihnen echt oft vor. Aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben heraus, haben sie es nicht geschafft, in die Ruhe hineinzukommen. Und genau von dem Thema redet der Text. Oder? Dennoch schwor Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns in sein Reich des Friedens aufzunehmen, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Darum hat Gott einen neuen Tag gesetzt, an dem er seine Versprechen erfüllen will. Und das ist doch der spannende Satz, oder? Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Was damals nicht möglich war, ist heute möglich. Gott hat einen neuen Tag gesetzt, weil Gott ist gnädig. Und er wird unsere Vergehen und Schuld wird er uns nicht immer um die Ohren reiben. Sondern es gibt eine neue Chance. Dieser Tag heisst heute. Glory. Ist das nicht der Hammer? Heute ist es möglich. Was damals nicht möglich war, ist in deinem Leben möglich heute. Was haben wir heute für ein Datum? Eben der 9. Dezember. Ist heute. Heute ist der 9. Dezember und der Tag heisst 9. Dezember. Am 9. Dezember 2012 will Gott seine Zusage wahr machen für dich. Das heisst heute. Lange Zeit später ließ er durch König David sagen, heute, 9. Dezember, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Aber das machen wir auch nicht. Weil wir haben die Mauern des Herzens längstens niedergerissen. Glory! Seht ihr, wie wichtig das war? Wir verschliessen unser Herz nicht mehr, sondern Botschaft von Gott geht, fahre gerade in dein Herz hinein. Halleluja. Ein Herzensboden, der vorbereitet ist. Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich zum Ort der Ruhe geführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Und jetzt kommt der Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. So, finde ich cool. Sie gibt es also noch, übrigens. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für dich. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Ich sehe zwar, dass du im Stress bist. Ich kenne das Jahr 2012, sagt Gott, mit allen Challenges. Aber übrigens, es ist auch für euch noch eine Ruhe vorhanden. Weißt du, es ist wie wenn ein gutes Essen ist und du hast es verpasst. Aber jemand hat dir noch etwas auf die Seite getan. Es hat für dich noch etwas. Es ist für dich die Ruhe noch vorhanden. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lass uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Das Wort Ruhe, wo wir hier sehen, es ist noch eine Ruhe vorhanden, hat einen interessanten Namen auf Hebräisch. Sabbatismus. Anapausis, habt ihr euch gemerkt? Und Sabbatismus. Und Sabbatismus, das ist ja ganz klar, das kommt von Sabbat. Und Sabbat heisst nichts anderes als aufhören. Eine Pause machen. Genau wie Anapausis. Etwas sein lassen. Ruhe oder dann eben auch feiern und festen. Der Sabbat ist Gott extrem wichtig. Also wenn ihr das Alte Testament lest, dann seht ihr eben, am siebten Tag hat Gott seinen Sabbat gefeiert. Und dann meine Frage an euch, wirklich an Bible Cracks unter euch, wann ist der Sabbat das erste Mal so richtig erwähnt im Wort Gottes? Also nach der Schöpfung, nach der Schöpfung. Weiss es jemand? Es gibt ein Preisli. Ich getraue euch das nicht zu sagen. Ich weiß es, aber ich wüsste es alle. Nein, ich habe es selber auch nicht gewusst. Das offen sagen. Es ist im 2. Mose 16. Und zwar waren sie dort, nachdem das Volk Gottes gemurrt hat. Sie waren schon in der Wüste, oder? Aus Ägypten raus, in der Wüste. Und sie haben gesagt, wir haben satt Staub zu essen. Wir wollen wieder mal Fleisch. Wir wollen mal einen richtigen Food wieder haben. Und Gott hat ja nachher eben sein Manna gegeben. Das ist das Brot des Himmels, wo effektiv jeden Morgen das Korianderbrötli, das jeden Morgen bereitgelegen ist. Plus, dann hat er eben noch Wachteln gegeben, oder? Und das erste Mal, den Sabbat eingeführt hat, ist darum gegangen, dass man soll, wie man soll das Brot zusammensammeln. Und die einen sagen, das ist gut. Also, und Gott hat gesagt, schaut mal, das Brot sollt ihr immer nur für einen Tag einsammeln. Oder? Ich gebe euch jeden Tag neues Brot. Ich gebe euch jeden Tag neue Ruhe. Also du kannst, ja, wenn du jetzt das Brot mit Ruhe festlegst, gleichsetzt, kannst du machen, kannst du auch mit geistlicher Nahrung festlegen. Aber was heisst, Gott versorgt dich jeden Tag für das, was du brauchst, am Tag selber. Darum ist es auch wichtig, dass wir uns jeden Tag Zeit mit Gott nehmen. Ich kann nicht auf Vorrat Gott Zeit mit Gott nehmen. Das geht nicht. Und dann die einen haben natürlich genau das gehalten, was Gott gesagt hat, und die anderen sind natürlich ein bisschen mehr Brötchen einsammeln, oder? Weil die denken, okay, heute hat es funktioniert, morgen wissen wir noch nicht, oder? Und das ist passiert, genau was Gott gesagt hat, das Zeug ist verfault und am Schluss haben sie Würmer im Haus gehabt, anstatt feines Brot, und die frischen Brötchen sind draußen wieder gelegen, oder? Das war das eine. Und dann das Zweite, was er gesagt hat, ist, und übrigens, am siebten Tag möchte ich nicht, dass ihr da außen umeinander rennt und Food zusammensammelt, sondern macht am sechsten Tag, sammelt die doppelte Ration ein. Und es wird nicht verderben. Und das hat ja dann nicht so viel Vertrauen gebraucht, oder? Weil es ist ja dann doppelt gekommen, dass sie können einsammeln können. Aber tatsächlich ist es nicht verdorben. Aber die einen sind am siebten Tag wieder rausgegangen und haben dann gesehen, es hat gar keinen. Also es fällt am Mensch irgendwie schwer, sich wirklich auf Gottes Zusage zu verlassen. Und da merken wir schon einen extremen Zusammenhang, dass die Ruhe von Gott und dein Vertrauen in ihn einen extrem wichtigen Zusammenhang hat. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt und der wird Der wird ein bisschen später noch mal kommen. So ist der Sabbat reingekommen. Und ich dachte, das ist interessant, das müssen wir fast wissen, weil eben, er redet ja da von einer Ruhe, die vorhanden ist. Etwas, das Gott vorbereitet hat, das er vorgesorgt hat. Ich meine, ist es nicht der Hammer, dass unser Gott möchte, dass wir uns ausruhen? Ich meine, Gewerkschaften, die Linken, die kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und weiss ich was alles. Und das ist richtig, oder? Aber ich sage, sie müssen alle gläubig sein. Weil wirklich der Vater von der Ruhe, der Vater von dem, der sagt, hey, lass es einmal bleiben, entspann dich einmal. Das ist unser Gott im Himmel. Er ist der, der will, dass wir uns nicht durchs Leben stressen. Er ist wirklich gut. Amen. 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 Ich möchte jetzt ein paar Beobachtungen anstellen an den Hebräer 4. Ich gehe nicht zu tief in das rein, aber ihr könnt das zuhause, könnt ihr das selber studieren. Die Ruhe von der, wo Gott redet, heisst im Vers 3, und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Also die Ruhe Gottes hat mit Gott selber zu tun. Sobald Gott in Erscheinung tritt, ist auch seine Ruhe da. Die besteht von allem Anfang an. Seit es Menschen gibt, kann der Mensch Ruhe finden. Erstens. Zweitens, die Ruhe bedeutet Frieden. Oder Verheißung. Es sind gute Sachen, die der Vater für dich vorbereitet hat. Meine Hoffnung für alle sagt da, das bedeutet, Gottes Angebot, uns in sein Reich des Friedens aufzunehmen, besteht auch heute noch. Also die Ruhe, die Gott für dich vorbereitet hat, bedeutet nichts anderes, als dass du einen Schritt in sein Reich machst. Und wenn ich die Bewegung mache, da, einen Schritt in sein Reich, dann mögen sich die einen erinnern. Vor 3 Wochen habe ich darüber geredet, dass der König David und viele Männer und Frauen Gottes einen geistlichen Raum hatten, der vorbereitet war, wo sie in ihrem Alltag, Stress, in ihrer Verfolgung, in allem, was passiert ist, die Fähigkeit hatten, einen Schritt rauszumachen, zack, und unter die Flügel von Gott zu kommen. Und das ist das Reich des Friedens. Die Ruhe Gottes ist das Reich des Friedens und es ist da. Es ist für dich zu erreichen. Die Ruhe, das haben wir vorher angeschaut, die kannst du heute empfangen. Der Vorhang ist weg. Es ist heute da. Der volle Segen ist heute da. Das hat mich extrem ermutigt letzte Woche. Ich musste auch kämpfen und sagen, jetzt will ich mir die Zeit nehmen. Ich hatte auch ein paar Umstände gehabt, die mir gesagt hätten, der kommt jetzt. Aber es ist tatsächlich, jeder Tag ist neu und jeder Tag ist heute und jeder Tag ist Gottes Ruhe für dich da. Die Ruhe bedeutet, von aller Arbeit und Sorgen oder alle Arbeit und Sorgen niederzulegen. Da heisst nämlich, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können. Wirklich. Innerlich und äußerlich. Ein Timeout, eine echte Pause haben. Und die letzte Beobachtung, die Ruhe erlangt man durch Vertrauen und Glauben. Das kommt aus dem Text raus. Das Volk Gottes ist nicht reingekommen, weil sie nicht vertraut und nicht geglaubt haben. Und ich möchte jetzt den letzten Teil dieser Botschaft darauf verwenden, ganz konkret, wie können wir das machen? Machen. Wie können wir die Ruhe machen? Ich habe einen ersten Punkt. Ruhe beginnt mit harter Arbeit. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Gib alles für Jesus. Ich habe wirklich über das nachgedacht. Aber Gott hat ja wann geruht? Am 7. Tag. Und 6 Tage vorher hat er die ganze Welt geschaffen. Und das Beispiel, das ich euch vorher gesagt habe, mit dem, wo sind wir schon, auf welchem Berg sind wir schon wieder? Der Rigi, he? Der Rigi haben wir auch Ski genommen. Der Rigi, wo wir ruhig sind, das kühle Nass trinke ich ja jeden Tag. Jetzt habe ich auch schon eine halbe Flasche getrunken, seit ich hier am Predigen bin. Und ich geniesse das auch, aber es ist kein Vergleich wie zu dem Schluck nach der Bergwanderung. Weil Ruhe kommt dann zur Geltung, wenn du vorher etwas geleistet hast. Die Medizinischen unter euch, Mediziner, wissen das bestens. Ein Muskel braucht Anspannung und Entspannung, damit das funktioniert. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn du nur Entspannung hast, oder? Das kann man nicht wirklich als wahre Ruhe bezeichnen. Und wenn du nur angespannt bist, hast du auch keine Ruhe. Also Ruhe entsteht in deinem Leben durch das richtige Maß von Anspannung und Entspannung. Das bedeutet, wenn du deine Arbeit, und das ist wirklich der Schlüssel, glaube ich, für Ruhe zu finden. Wenn du deine Arbeit, deinen Job, den du hast, ob du den liebst oder nicht, spielt gar keinen Ruckel. Wenn du alles gibst an deiner Arbeit, was du musst leisten, was von dir erwartet ist, in deinem Studium, in der Schule, in deinem Job, wenn du alles daran setzt, den Job so zu machen, wie wenn du für Jesus Christus persönlich machen würdest, das ist eigentlich der Schlüssel, das lehrt uns das Neue Testament. Dann wirst du Tage erleben, unabhängig von was sonst noch in deinem Leben läuft, wo du am Abend musst sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Und aus dieser Anstrengung heraus, aus dieser Leistung, die du gebracht hast, wird es dir 10'000 Mal leichter fallen, in die Ruhe hineinzukommen. Weil du hast einen Mechanismus in dir drin, obwohl wir Human Beings sind, sind wir eigentlich Human Doers im Leben, oder? Das haben wir ja gehört. Wir sind ja Menschsein. Aber trotzdem, wenn du nur seinst, wenn du nur bist und nichts machst, das merkst du, wenn du arbeitslos wirst, wenn dir die Aufgaben weggenommen werden, wenn du mehr machen willst, als du kannst machen. Einige hocken in der Klemme, dass sie mehr leisten wollen, als sie können. Dann ist es auch schwierig, mit der Ruhe reinzukommen. Also der erste Schritt in die Ruhe, und das ist vielleicht überraschend, aber mach dir darüber Gedanken, gib dein Bestes am Montagmorgen. Steh früh auf und gib dein Bestes und dien an deinem Job wie mit dem Christus persönlich. Das wird dir helfen, wenn du dann zur Zeit der Ruhe kommst, tatsächlich in die Ruhe hineinfinden. Wer hat das gecheckt? Einige. Gut, super. Probier es aus. Egal, ob ihr gerne arbeitet oder nicht. Bestleistung. Ich mache es auch so, wirklich. Wenn ich Aufgaben habe, die ich nicht gerne mache, irgendwelche To-Dos, ich sage einfach, ich Scheuklappen lege an, Musik rein und dann durch. Und dann nach 2 Stunden, wenn ich aus meinem Koma verwache, dann muss ich sagen, ich fühle mich schon besser. Weil ich habe etwas geleistet, ich habe etwas gemacht, ich bin eine Lösung des Problems. Ist der Punkt wirklich angekommen? Gebt euer Bestes, lasst nichts schleifen den Tag durch. Lasst nichts schleifen, lasst es nicht zu, dass ihr Türme habt von unerledigten Aufgaben in eurem Leben. Es wird euch schwerfallen in die Ruhe reinkommen. Weil ich müsste jetzt hier länger darüber reden, aber es ist psychologisch gar nicht möglich. Du kannst nicht in die Ruhe reinkommen, wenn du nicht dein Bestes gibst. Und wenn du am Montag sagst, und privat, und beruflich und in der Church und überall, ich gebe mein Bestes, dann wirst du Licht haben, die Ruhe zu finden, die für dich Gott vorbereitet hat. Amen. Hä? Ist wirklich angekommen. Darf ich noch mal sehen? Ist angekommen. Es ist angekommen. Super. Zweiter Punkt. Was habe ich geschrieben? Sehr tief. Ruhe finden bedeutet Vertrauen finden. Und da habe ich euch jetzt eben so ein kleines Textchen, das ich gegoogelt habe. Und Verfasser J.N.D. kenne ich nicht persönlich, aber Jahrgang 1958, und das finde ich eben das Coole bei dem Text. Und ich lese euch den vor. Das Herz des Menschen strebt nach Ruhe und sucht sie auf der Erde. Aber für den Heiligen ist hier keine Ruhe zu finden. Wir lesen, dass nur außerhalb dieser Schöpfung eine Sabbatruhe dem Volk übrig bleibt. Dies zu wissen ist sehr gesegnet, aber auch sehr schmerzlich. Schmerzlich für das Fleisch, da es die Ruhe stets, hienieden sucht und daher immer wieder Enttäuschungen durchmachen muss. Das ist eben die Pille, die ich vorher gesagt habe. Das Fleisch sucht die Ruhe hinein. Und geht nicht zu der Anapausis. Und hat nachher eine schmerzliche Erfahrung. Weil auch nach 24 Stunden schauen, bin ich nicht wirklich entspannt. Gesegnet für die aus Gott geborene neue Natur, die nirgends ruhen kann, als nur in der Ruhe Gottes. Das sind noch tiefe Worte. Die er meine Ruhe nennt. Gott kann nicht ruhen inmitten des Verderbens der Sünde, sondern in dem, was vollkommen heilig ist. Und weil er Liebe ist und uns liebt, will er uns seine eigene Ruhe in seine eigene Freude eingehen lassen. Wenn die Seele diese Ruhe einmal erkannt hat und sich das Herz nach ihr sehnt, so freut man sich unaussprechlich darüber, dass uns Gott in seiner Liebe nichts Geringeres geben kann und will als seine eigene Ruhe und Wonne. 1958. Für mich hat das so viel mit Vertrauen zu tun. Weil die Feinde, die uns ja hindern, die Ruhe reingehen, sind unsere Sorgen. Es sind die Arbeiten, die wir noch erledigen müssen. Es ist eine eigene Unruhe. Und in die Ruhe reingehen bedeutet, Gott das Vertrauen aussprechen, dass eben auch am anderen Tag die Brötchen nicht kaputt sind und dass am anderen Tag auch wieder Brötchen. Das hat mit dem Sabbatvertrauen zu tun. Ich meine, bei den Feldern war es noch krasser. Die Juden hatten den Auftrag gehabt, 6 Jahre bewirtschaften, nach 1 Jahr Pause. Und im 6. Jahr hat es doppelt so viel gegeben. Das hat mit Vertrauen zu tun. Und es ist mir völlig klar, dass wir heutzutage nicht in die Ruhe hineinfinden, weil wir nicht abschalten können. Sorgen etc. Ich gebe einfach das Stichwort rein. Wenn wir zu Gott in die Ruhe hineingehen, wenn du zu Gott in die Ruhe hineingehst, dann sprichst du Gott dein Vertrauen aus, dass er sich um deine Sorgen kümmern kann. Amen. Das bedeutet Zeit mit Gott verbringen. Dass du ihm das Vertrauen aussprichst, dass er sich um dich kümmert, um deine Sachen. Egal, ob es Hausaufgaben sind oder geschäftliche Sachen oder Beziehungssachen. Es ist egal. Du vertraust Gott, dass du in den Raum hineingehst und in dem Raum hinein Gottes Wirken da ist. Halleluja. Darum Ruhe finden bedeutet Vertrauen finden. Und darum, liebe Leute, ist der Punkt Gott so extrem wichtig mit dem Sabbat. Das ist ihm so extrem wichtig. Es geht ihm nicht um ein Gesetz, sondern es geht darum, es ist ein Ausdruck vom Vertrauen, dass man auch mal etwas bleiben lassen kann. Man kann etwas bleiben lassen. Und wenn er das mit dem ersten Punkt koppelt, dass er nämlich eben vorher Vollgas gegeben hat, dann macht das schon total Sinn, oder? Das ist ein super Lebensstil. Drittens, da kommen wir jetzt sehr praktisch wieder auf unser Müsterlein, wo der erste Punkt ist, find Ruhe mit Gott. Die Botschaft über die Ruhe betrifft die ganze Zeit mit Gott, aber es betrifft eben auch den ersten Teil, wo ich dich explizit auffordere, find Ruhe mit Gott. Und da geht es darum, dass du Gottes Geist Raum lässt. Das Coole ist, dass der Gottes Geist ist in deinem Herz ausgegossen. Der ruft Abba Vater. Der Geist Gottes ist in dir. Und Ruhe in die Ruhe finden bedeutet, dem Geist anfangen Raum geben. Das, was in dir drin ist, was Gott in dir hineingelegt hat, anfangen Ruhe geben. Raum geben. Und das passiert durch Fokussierung. Und der erste Punkt, find Ruhe mit Gott, das ist für uns total verschieden. Eben für die einen macht es absolut keinen Sinn, einfach aufs Sofa zu hocken und auf die Ruhe zu warten, weil sie trüllen durch. Ihre Gedanken, ihre Probleme, ihre To-Dos, ihre Challenges fressen sie auf und es trüllt wie eine grosse Wassermühle. Da kann es helfen, sich auf etwas zu fokussieren, sei es ein Lied singen, Worship, einen Bibeltext lesen. Also in die Ruhe vor Gott kommen kann auch bedeuten, dass ich die Bibel lese, dass ich etwas rezitiere, dass ich über etwas nachdenke. In die Ruhe wirst du finden, in der ersten, als Anfänger, voll überheblich, als Anfänger wirst du in die Ruhe hineinfinden, indem dass du dich anfängst auf etwas fokussieren. Dass das den Geist in dir freisetzt. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn das ein Lebensstil von dir wird, dann ist es wie, ich habe im Team gefragt am Mittwoch, wie erleben dir die Ruhe? Und Susanne hat gesagt, schau, bei mir ist es wie ein Hebeli, oder? Und das ist eben, das ist der Raum. Wenn du dich gewöhnt bist, deinem Geist Raum zu lassen, deine Seele runterzufahren, dann ist es wie ein Hebeli und du hast auf einen Schlag den vollen Zugang im Reich Gottes. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen als ganze Church. Weil dort ist wirklich der Segen. Das heisst, für dich ist die Zeit mit Gott, die Anfahrtszeit ist genau gleich 0,00. Also es ist nicht, oh, bringt es mir heute etwas oder bringt es mir nichts. Sondern es ist, du kennst den Vater und du gehst heim zum Vater. Oder? Es ist ein Heimkommen. Und da, das braucht eben, von nichts kommt nichts, das braucht, dass du deine Hand Gott entgegenstreckst und lernst, in die Ruhe hineinkommen. Das hat wirklich auch mit Üben zu tun. Du musst es lernen, du musst lernen, deine Gedanken zu fokussieren auf Jesus Christus, auf seine Verheißungen, auf seine Gnade. Und indem dass du das machst, fängt der Geist Gottes in dir an zu sprudeln. Du kannst es machen durch Proklamieren, durch still sein, durch Lieder singen. Es ist keine Grenze gesetzt. Du alleine weißt, vielleicht musst du einen Spaziergang machen, das weisst wirklich nur du und Gott. Aber das Ziel ist, deine Gedanken sind auf Jesus Christus und deine Seele fährt runter, verstummt. Deine Sorgen sind bei Gott, es gibt eine Anapausis und der Geist Gottes in dir fängt an zu sprudeln. Halleluja. Und das ist der Einstieg zu deiner Zeit mit Gott. Punkt Nummer 1. Halleluja. Und der Marcel ist schon ganz nervös, gell? Weil er will worshipen. Komm auf die Bühne, Bruder. Ich weiss, es war eine grosse Lektion heute, aber ich kann euch das erklären in der Tiefe, warum die Ruhe so eine wichtige Sache ist. Und nehmt das mit, beschäftigt euch weiterhin mit den Punkten, die euch Gott angesprochen hat. Es ist ein Langzeitprojekt. Aber wenn du dir heute die Gnade empfängst, dass du sagst, ich bin ein Mensch, der die Ruhe Gottes will kennen, dann wird dein Leben einfach unverhältnismäßig gesegnet werden. Weil dort wohnt Gott und dort ist das, was deine Seele braucht. Ich bete für alle, die das wollen, die heute den Schritt machen wollen, im Vater seine Arme rein, einmal mehr, die dem Zeitgeist trotzen wollen, die dem Geschäft und dem Leistungsdruck trotzen wollen, indem wir einfach unser Bestes geben. Unaufgefordert, mehr als erwartet, aber indem wir eben auch in die Ruhe hineingehen und wieder aufdanken können. Halleluja. Vater, ich bitte dich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass das jetzt für jeden Persönlichen die Botschaft ist, wo er etwas damit anfangen kann, dass du persönlich redest, in diesen Worten. Danke, dass dir das so wichtig ist, dass es uns gut geht. Dass unserer Seele gut geht. Danke, dass es dir so wichtig ist, Vater im Himmel, dass wir ernährt sind, dass wir frisch und knackig sind, dass wir leistungsfähig sind, dass wir Anspannung und Entspannung verstehen und dass wir einfach echt einen Beitrag haben an die Welt, zum Guten. Vater, ich bitte dich für uns als Church, dass du jetzt Offenbarung bist in der kommenden Woche, wenn sich die Leute aufmachen und dich suchen. Ich bitte im Namen Jesus jede Form von Ermutigung und Enttäuschung und sage, das kann es gar nicht geben, weil wir sind alles Anfänger. Wir wollen lernen, wir können uns nicht entmutigen lassen, sondern wir wollen einfach einen kleinen Schritt weiterkommen. Und was du verheißen hast, wird eintreffen. Wir werden in die Ruhe hineinfinden, alle. Und wir werden gesättigt sein und wir werden verwandelt werden durch die Ruhe. Und ich preise den Namen Jesus und ich lache über den Feind, über den Teufel, weil wir sind ihm entschlüpft. Wir lassen uns nicht mehr stressen, wir lassen uns nicht mehr hetzen. Wir sind in Kontrolle. Wir entscheiden, wann, wo, was und wie viel. Im Namen Jesus muss sich alles uns unterordnen und deiner Stimme. Danke, Jesus Christus. Ich segne die ganze Church und alle, die das hören, mit der Ruhe Gottes, dass es ein persönliches Offenbarungsfenster in deinem Leben aufgeht, wo du Sachen erfährst und Sachen kennenlernst, wo du dich schon lange danach sehnst, aber wo erst recht richtig jetzt in Gang kommt in deinem Leben. Du bist gesegnet im Namen Jesus. Halleluja. Es ist auch, PlayStation ist offen. Wenn jemand Gebet will, ist das möglich. Jetzt werden wir einfach ein Instrumental hören, wo wir die Sachen, die Gott zu uns geredet hat, nochmal festmachen Und Jesus eine Antwort gegeben.